Liebe Gemeinde Bamberg, es ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal gepredigt habe, etwas über 4 Wochen, weil ich die letzten 4 Wochen damit verbracht habe, Kinder zu schunkeln, nachts aufzuwachen und Windeln zu wechseln. Und deswegen seid ihr ja so nach dieser Zeit die erste Gemeinde, in der ich wieder predige, und deswegen werdet ihr diesmal die volle Ladung abbekommen. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ihr heute hergekommen seid. Wie deine Gedanken so sind über dich selber, was du so über dich selbst denkst. Als ihr heute Morgen auf den Spiegel geschaut habt, oder in den Spiegel geschaut habt, was da solche Gedanken gekommen sind. Wenn man so in der Woche zurückreflektiert und was da alles passiert ist, was man so über sich selber denkt, was man so prägt. Und was Gedanken sind, wenn man sagt, wenn man in den Spiegel schaut und sagt, wow, sehe ich heute wieder gut aus. Bin ich toll? Oder ob es Gedanken sind wie, oh Mann, hoffentlich fällt es heute keinem auf. Hoffentlich merkt keiner, was mir für Gedanken durch den Kopf gehen. Hoffentlich merkt keiner, dass das wieder typisch für mich war. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken, die immer mal wieder in den Hinterkopf kommen, die so ganz unbemerkt plötzlich kommen und einen manchmal gar nicht in Ruhe lassen. Und sogar manchmal so weit treiben, dass man sogar den Schlaf dadurch vernachlässigt, weil man nachts nicht mehr schlafen kann, weil einem immer wieder welche Gedanken kommen. Gedanken wie, das hättest du nicht machen sollen. Das war falsch. Wie oft hast du schon falsch gemacht? Oder dieses Verhalten, klar, ich bin ja immer so, ich werde auch nie anders sein. Oder diese Gedanken wie, das kann ich nicht und das werde ich auch nie können. Das haben mir schon alle gesagt. Das werde ich nie können. Vielleicht sind es aber auch andere Gedanken über andere Menschen. Wenn die Gemeinde kommt und sich umschaut und sagt, ah, typisch, der Paul ist schon wieder zu spät. Immer dieselbe Familie. Oder ah, diese Kinder, dass die hier immer rumlaufen. Das ist immer so laut. Das macht mich fertig. Oder das können ja ganz viele sein, ja? Oder bei den Arbeitskollegen. Jetzt hat er noch den letzten Becher aus dem Tee- oder Kaffeebecher aus dem Repertoire geholt. Das hat er auch extra gemacht, wegen mir. Der hat extra kein Kopierpapier nachgefüllt. Das hat er extra gemacht, wegen mir. Man könnte sich über viele Sachen ärgern. Man kann viele Dinge auch negativ sehen. Alles, was man so um sich herum sieht. Auf sich selber und auch auf andere. Und diese Stimmen, die können einen richtig lange plagen. Man kann alles sehr, sehr, sehr negativ sehen. Mit solchen oder ähnlichen Gedanken glaube ich, vermute ich mal, könnte ich mir auch das Gegenteil beweisen, das haben wir alle schon mal zu kämpfen gehabt. Und manchmal tragen wir sie mit auch. Vielleicht haben wir sie bis heute hier hingetragen. Und manchmal geht das sogar bis über das Glaubensleben hinaus. Wisst ihr, Gott hat seiner Gemeinde ein Himmelreich versprochen. Somit auch dir. Und er möchte uns heimholen. Das ist doch unsere Hoffnung. Das haben wir als Adventisten so uns festgeschrieben, auch in unserem Namen, dass wir darauf warten, dass Jesus Christus wiederkommt und diese Hoffnung haben. Und eigentlich ist das auch eine freudige Nachricht. Doch ich weiß durch meine Arbeit, dass viele Gedanken uns dadurch bewegen. Tatsächlich verfolgen Menschen bei diesen Gedanken an die Wiederkunft Gottes nicht immer nur Freude, nicht immer nur Hoffnung, sondern vielleicht auch, oder eher auch Angst, Unsicherheit, Schrecken. Schaffe ich's? Werde ich dabei sein? Wird es gut gehen? Kann ich es überhaupt noch irgendwie dahin schaffen? Wie kann ich es überleben? Hoffentlich noch nicht jetzt. Diese negativen Gedanken können uns auch in unserem Glaubensleben, in unseren Überzeugungen prägen. In all den Dingen, die wir glauben. Die können wir positiv denken. Und dafür sind sie eigentlich auch gedacht, aber sie können wir auch ganz negativ denken. Ich darf nicht. Ich bin anders als die anderen. Das ist ganz schlimm. Das kann das alles negativ denken. Aber ich möchte mit euch heute einen Gedanken Gottes teilen, den er uns als Gemeinde mitgegeben hat. Ich möchte erst anfangen mit einem Text aus der Offenbarung und dann wieder auf die andere Seite der Bibel kommen, auf 4. Mose nachher, weil es heute darum gehen soll, wie unsere Gedanken sind in Bezug auf unseren Glauben, auf die Wiederkunft auch und wie das uns auch in unserem Alltag prägt. möchte mit euch Offenbarung Kapitel 2, Vers 17 aufschlagen. Offenbarung Kapitel 2. Ihr wisst, dass die erst Kapitel 2 und Kapitel 3 die Briefe an die Gemeinden sind und dort auch viele Verheißungen stehen. Ermahnungen natürlich auch, die Geschichte ein bisschen über die Gemeinde, aber auch die Verheißungen. Und diese Verheißungen sind immer nicht nur spezifisch auf eine Gemeinde geschrieben, sondern sind Verheißungen auf alle Gemeinden. Und somit eben auch eine Verheißung an uns und auch als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Offenbarung Kapitel 2, Vers 17. Dort steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Ich finde diesen Gedanken so schön, den Gott in uns so einpflanzen möchte, uns als Gemeinde. Gott verspricht uns diesen einen weißen Stein. Ein Stein, der rein ist, der zeigt, du bist rein, ich habe dich rein gemacht. Mit einem Namen drauf, den nur derjenige kennt, der ihn empfängt. Und natürlich auch der, der ihn draufgeschrieben hat. Unser Herr. Ich stelle mir das immer so gerne vor, diesen Gedanken, dass Jesus wiederkommt, uns zu sich nimmt und wir die Wiederkunft feiern. Das Hochzeitsmahl, wie dies die Bibel beschreibt. Und ich stelle mir das wirklich vor, wie auf so einem großen Hochzeitsfest, in einer großen Tafel, ganz groß. Und das muss ja riesig sein, diese große Tafel. Alles schön gedeckt, alles super. Und statt kleiner Namenskärtchen stehen dort überall auf jedem Platz weiße Steine. Und in dieser ganzen Menge schaue ich mich um und versuche, meinen Platz zu finden und schaue auf die einzelnen Steine und versuche, da meinen Namen zu finden, aber nirgendwo steht dort mein Name. Und plötzlich sehe ich auf einem Stein etwas, was da drauf steht, wo ich ganz genau weiß, das bin ich. Das kann nur ich sein. Und durch die ganze Menschenmenge, die dort ist, schaue ich in die Augen Jesus und er schaut mich an. Und wir beide wissen, was unsere Geschichte ist. Er nickt zu mir und ich zu ihm. Und wir wissen, was es mit dem Namen auf diesem Stein auf sich hat. Ich freue mich auf diesen Moment. Das ist so meine Fantasie, das ist so meine Vorstellung. Dass ich einen Stein empfangen werde mit einem Namen drauf, den nur ich kenne und mein Vater. Eine Geschichte, die nur zwischen mir und meinem Vater stattgefunden hat. Weil er mich viel besser kennt als ich mich selber oder an manch anderer. Ihr kennt mich unter dem Namen Paul. Aber wie kennt mich mein Vater? Ich freue mich auf diesen Moment. Und dieser Moment prägt mich. Und diesen Moment möchte ich erleben. Gott verspricht mir sein Reich. Er tut alles, damit ich bei ihm sein kann. Und nicht diese Verheißung auf Gottes Reich ist etwas, was uns Freude machen sollte. Und ich weiß, dass es Herausforderungen gibt. Und ich möchte deswegen auch mit euch auf die andere Seite der Bibel ganz am Anfang gehen, und zwar in 4. Mose Kapitel 13. Denn es war schon einmal so, dass Gottes Volk kurz vor dem verheißenen Land stand. So wie wir kurz vor dem verheißenen Land stehen. Und das wird beschrieben in 4. Mose Kapitel 13. Israel steht kurz vor dem gelobten Land. Sie haben in ihrer kurzen Zeit schon viel mit Gott erlebt. Sie haben gesehen, wie Gott das Meer teilt. Sie haben gesehen, wer ihnen Manna gibt. Sie haben gesehen, wie er auf dem Berg erscheint und ihnen die Gebote gibt. Und sie sind jetzt dort, kurz vor dem gelobten Land, nicht weit weg. Das, was Gott ihnen versprochen hat. Das, worauf sie bereit waren, so ein riesengroßes Risiko einzugehen. Dort sind sie gerade. Und sie stehen da und die schicken ihre Kundschafter los und sie sehen alles und sie begutachten alles und bringen sogar Früchte mit, die riesengroß erscheinen. Und das ist alles genial. Das ganze Volk kommt zusammen und wollen ganz gespannt hören, was sagen jetzt die Kundschafter. Und ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, wie sie ausgeht. Und ich möchte mit euch einfach diese Texte nochmal lesen in 4. Mose Kapitel 13, die Verse 26 und 27, was die Kundschafter nun erzählen. Verse 26 und 27.
Und sie gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran Kadesh. Und sie erstatteten ihnen in der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist die eine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt in dem Lande des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Bis dahin. Was sagen sie? Sie sagen, ja, es stimmt. Es stimmt, was Gott uns versprochen hat. Das Land fließt von Milch und Honig über. Es ist sogar mehr, als wir versprochen bekommen haben. Es fließt über. Es ist ein richtig gutes Land. So Gutes haben wir noch lange nicht mehr gesehen. Und seht euch diese Früchte an. Wie groß das ist. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Stimmt. Es ist super. Also könnte man doch jetzt sagen, gut, Gott hat es uns versprochen. Es ist so, wie Gott es uns versprochen hat. Wir können los. Lass uns das Land einnehmen. Wir haben unsere Waffen dabei. Wir wollen es einnehmen. Lass es loslegen. Und dann kommt aber diese Einwände. Moment. Es kommt noch dieses Aber. Das Volk ist viel zu stark. Es ist ja schön, aber das Volk ist viel zu stark. Sorry, geht nicht. Es ist das Land, wo Milch und Honig fließt, aber die Städte sind viel zu groß und befestigt. Wie soll das gehen? Es ist das Land, wo Milch und Honig fließt, wie Gott uns das versprochen hat, aber, im Moment, die Gegner, die wir begegnen, das sind die Söhne Enaks. Die sind viel zu stark. Wie soll das gehen? Kennt ihr diese Gedanken? Da will Gott uns einen Segen geben. Der hat uns etwas versprochen, eine Verheißung. Und sagt, das ist es. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir sagen, ja, ich sehe es, genau da ist es. Ja, das ist der Segen, den du mir geben willst. Aber, dann müsste ich ja das und das machen. Aber, dann müsste ja das und das passieren. Vielleicht kennt ihr das. Als Pastor begegne ich vielen Menschen, Christen, als auch Nicht-Christen, wenn ich ihnen von Gottes Kraft und seiner Erlösung erzähle und dass Gott sie frei machen möchte und sie in sein Reich bringen möchte, dass sie ihr Leben ihm geben können, dann sagen sich viele, ja, das stimmt, das kriege ich auch in der Bibel und ich bin davon überzeugt, aber ich kann nicht loslassen von den Süchten, die ich vielleicht habe. Ja, ich sehe, dass es richtig ist, aber wenn ich jetzt meinen Glauben umsetze, was wird mein Chef mir sagen? Was wird mein Mann darüber denken, meine Frau darüber denken? Ja, ich weiß, dass es so ist und dass Gott mir seinen Segen geben möchte, aber wie soll ich das machen? Ja, ich weiß, dass das Gottes Versprechen ist, dass er mich frei machen will, aber ich kann das nicht schaffen. Habt ihr solche Gedanken schon mal gehört? Habt ihr solche Argumente schon mal wahrgenommen? Ja, aber, es ist alles richtig, es sind die Segnungen, aber, kennt ihr das? Ich muss zugeben, dass das auch selbst in meinen Köpfen immer wieder herumgeschwirrt ist. Wisst ihr, dass wir viel mehr Negatives über das gelobte Land Kanaan wissen in der Bibel als positive Sachen? Dass wir darüber viel, viel mehr Negatives lesen? Woran liegt das? Vielleicht ist das auch vielleicht waren das alles auch berechtigte Einwände gewesen damals. Ja, es kann sein, ja. Die Leute sind stark. Das Land ist stark. Ja, das stimmt. Die großen Städte sind befestigt, ja. Es ist wahr. Das sind richtige Argumente. Aber ist das der Grund gewesen, warum Gott die Menschen ins gelobte Land geschickt hat? Um Kundschafter auszusenden, die ihnen dann sagen, das ist viel zu stark, geht wieder zurück. Ist das der Grund gewesen, warum Gott ihnen das Meer geteilt hat, ihnen Manna gegeben hat, ihnen die Gebote geschenkt hat, ihn mit ihnen Wunder gemacht hat, sie da rausgeholt hat, diese Plagen gegeben hat, um ihnen nachher in Kanaan kurz vor dem Segen zu sagen, es ist viel zu stark, es ist viel zu stark, geht wieder zurück. Ihr Lieben, wenn Gott uns einen Segen geben möchte, wenn Gott uns auch ins verheißene Land bringen möchte, dann geht er mit uns auch durch schwere Zeiten. Dann wird es manchmal auch nicht so einfach. Aber Gott schenkt uns immer wieder Wunder und zeigt uns auch, das wissen wir alle in unserer Vergangenheit, wie er uns geführt hat. Und er wird uns nicht kurz vor dem gelobten Land sagen, es ist zu schwer, geh wieder zurück. Dafür gibt er sich nicht diese Mühe. Er geht nicht diesen Weg. Er gibt nicht seinen Sohn. Er lässt ihn nicht für uns sterben, damit er uns nachher sagen kann, kurz vor dem gelobten Land, du bist es nicht wert. Das macht er nicht. Und ich glaube, genau das wollte Kaleb auch deutlich machen, als er seinen Einwand brachte, als einer der wenigen Kundschafter. Wir lesen weiter ab Vers 30. Und dort steht, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lass uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Lass uns hinaufziehen. Ja, ich kenne die ganzen Herausforderungen. Lass uns hinaufziehen, denn wir werden es bezwingen, weil Gott uns bis hierhin gebracht hat. Aber die Männer, die mit ihm gezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist viel stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jeder Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch das Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zu dem anderen, lass uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückgehen. Ihr Lieben, der Weg ins gelobte Land ist kein Spaziergang. Es ist jedoch die Frage, wie ich darüber denke, wie ich auf dem Weg dorthin darüber denke. Wir können uns auf die Endzeit blicken und sagen, wie soll ich das schaffen? Wie soll das klappen? Und auch heute gibt es noch einige, die mit irgendwelchen Verschwörungstheorien in irgendwelchen Vorträgen den Menschen noch mehr Angst machen, sodass der eigentliche Segen Gottes, das gelobte Land, für sie zum Fluch wird. Wo das Volk Israel in diesem Punkt noch nicht gekämpft hatte. Da war Kanaan und da war das Volk Israel. Sie haben noch nicht miteinander gekämpft, sie haben sich noch nicht richtig gesehen. Obwohl das noch nicht passiert ist, haben sie in ihren Köpfen schon verloren. Sie haben ihren Köpfen schon verloren. Lasst uns die Freude auf das gelobte Land nicht von schlechten Gerüchten kaputt machen. Ich frage mich, was ist in unseren Köpfen, wenn wir an das gelobte Land denken? Ist da der Sieg, dass wir sagen, so wie Kaleb, wir werden es schaffen, lass uns nur hinaufziehen, wir gehen. Und dann denken wir in unseren Köpfen, wären wir doch zu Hause geblieben. Hätte ich mir den Aufwand doch bloß nicht gemacht. Wenn ich mich selber anschaue, das schaffe ich doch gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Aber ganz ehrlich, meine Freunde, wenn wir so denken, schmälern wir dadurch nicht die Erlösungstat Jesu? Hat er nicht dadurch sein Kreuz uns gezeigt, wie mächtig und stark er ist? Und können wir nicht dadurch auch einen Beweis erlangen, dass auch er uns durch seine starke Kraft nach Hause bringen wird? Lasst uns die Freude an das gelobte Land nicht von diesen schlechten Gerüchten kaputt machen. Vielleicht auch von Dingen, die gar nicht da sind, die gar nicht existieren, die nur in unseren Köpfen her noch ran sind, die wir uns irgendwie von irgendwo geholt haben und die uns dann nachher so eingebrannt sind, dass wir sie letztendlich glauben. Und das muss gar nicht nur in Bezug auf unseren Glauben oder auf die Wiederkunft sein. Das kann auch in vielen anderen Dingen sein. Da hat uns irgendjemand mal gesagt, du bist blöd. Als kleines Kind. Ein Erwachsener gesagt, du bist aber blöd. Und man glaubt das. Und es hat sich eingebrannt, ganz tief. Und man sagt, oh, das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Weil ich bin ja blöd. Oder nein, ich kann nicht auf dieses Foto. Ich bin nicht so hübsch, weil das mir irgendjemand mal gesagt hat. Aber Freunde, das sind alles nur Gerüchte. Das ist nicht die Realität. Wichtig und entscheidend ist das, was unser Erlöser über uns denkt. Und er hat uns so viel gezeigt, wie was er von uns hält, indem er uns deutlich gemacht hat durch seinen Tod, wie sehr er uns liebt. Wegen dir ist er gestorben. Obwohl andere sagen, du bist blöd, hat er gesagt, nein, für dich sterbe ich. Du bist alles für mich. Obwohl andere gesagt haben, du bist hässlich, sagte er, nein, für dich sterbe ich. Du bist alles für mich. Du hast mich, ich habe dich geschaffen. Du bist meins. Ich möchte euch noch die Worte von Josua mitgeben, die Josua gesprochen hat in diesem Durcheinander, das das Volk gerade hatte. Die gerade heulen und weinen und nicht wissen, wie es weitergehen soll und am liebsten wieder zu Hause wären und sich wieder versklaven lassen würden, statt jetzt hier in dieser Angst zu leben. 4. Mose, Kapitel 14, Verse 6 bis 10. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaft hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es in uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet nicht, doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Wie verrückt ist das, dass denen diese Männer auf, die auch Kundschafter waren, die es genau gesehen haben, sagen, liebe Leute, Gott ist an unserer Seite, Gott kämpft mit uns. Er ist bei uns. Diese großen Männer, von denen sie alle sprechen, die werden für uns Brothäppchen sein. Sie werden mit einem Wisch weghauen, weil bei ihnen keine Kraft ist. Aber bei uns ist Kraft durch den Herrn Jesus Christus, durch Gott. Wir können das schaffen. Glaubt ihr an diese Sätze, die Josua sagt? Die sind nämlich auch heute noch aktuell. Gegenüber den Worten, gegenüber den Taten, die uns manchmal negativ passieren, die uns manchmal so riesig erscheinen. Glaubt ihr daran, dass das stimmt, was Josua sagt? Indem er sagt, da ist keine Kraft. Dieser große Feind ist für uns ein Brothappen. Denn der Herr ist bei uns, ist auf unserer Seite. Mit ihm schaffen wir es. Mit ihm können wir es schaffen. Glaubt mir das? Ich meine, wir wissen, dass es irgendwie richtig ist. Und als gute Christen sagen wir dazu, ja, es ist ja auch so. Aber wenn wir dann diese Gemeinde verlassen und uns mit den nächsten Riesen in unserem Leben so beschäftigen, wie gehen wir dann damit um? Fühlen wir uns dann doch wieder klein? Haben wir Angst? Lassen wir uns wieder einknicken und sagen, boah, ich würde lieber wieder in meine Häuschen zurückgehen, wieder zurück nach Ägypten, da wo alles wieder so war. Damit, das kann ich auch irgendwie ertragen. Wollen wir das? Glauben wir an die Stärke unseres Herrn Jesus Christus? Wenn ja, dann kann Reich Gottes jetzt schon anfangen. Dann kann nicht das, was in unseren Köpfen herumschwirrt als Negatives, uns regieren, sondern regiert uns der Herr Jesus Christus. Sind diese Sätze, die Josua gesprochen hat, auch Sätze, die uns begleiten? Wir können uns täglich verdeutlichen und akzeptieren, dass Gott uns erlöst und uns in sein Reich holen möchte. Und es prägt uns auch, unser Handeln, unser Auftreten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unseren Gebeten, die wir zu Gott sprechen, uns auch deutlich machen und Gott auch sagen, danke, Herr, dass du ein großer Gott bist, dass du mich erlöst hast und dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass du auch mir meine Schwierigkeiten, meine Riesen zur Seite nehmen wirst. Ich kämpfe heute an diesem Tag mit dir an meiner Seite. Nicht alleine. Wir müssen nicht alleine kämpfen. Wir können uns so entscheiden, so zu leben. Wir können aber auch diese Ja-Aber-Christen sein. Die sagen, ja, das ist schon alles richtig. Ich verstehe es. Aber, lieber Paul, du redest das so schön. Aber kennst du meine Probleme? Kennst du meine Riesen? Hast doch keine Ahnung. Weißt du, wie groß die Stadt befestigt ist, mit der ich gerade zu kämpfen habe? Weißt du, wie riesig das Problem ist? Hast doch keine Ahnung. Wir können uns so viel sagen. Und sagen, oh, so einfach ist das nicht. Die Herausforderungen sind so groß, das schaffe ich nicht. Du kennst mich doch gar nicht. So gut bin ich doch gar nicht. Wie soll ich das schaffen? Und wenn wir uns das so einreden, dann werden wir uns auch so verhalten. Ganz klar. Deswegen können wir uns selber entscheiden, ob wir sagen Ja zu diesen Worten Josuas oder ob wir die Steine auspacken und sagen, steinigt ihn. Das will ich nicht mehr hören. Das stimmt doch sowieso nicht. Das brauche ich nicht. Ich will das hören, was ich in meinem Kopf sowieso schon habe. Das, was mir schon jahrelang eingeredet wurde. Das will ich hören. Und ich könnte euch sagen, ja, wir sind alle zu schwach. Ihr könnt gar nichts. Wir schaffen das nicht. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Denn meine Aufgabe als Pastor ist, Evangelium zu verkündigen. Und das Evangelium heißt, Jesus kommt wieder und er bringt uns in sein Reich. Mit ihm gemeinsam schaffen wir es, weil er für uns gestorben ist. Dafür sind wir da. Wir können mit ihm gehen. Zum Ende noch eine Begebenheit, die mir mal erzählt wurde. Einem jungen Mann wurde von seinem Vater als kleines Kind immer wieder gesagt, er sei ungeschickt und er habe zwei linke Hände. Der junge Mann erzählte, dass er als kleines Kind richtig froh gewesen sei, dass er eine verlässliche Einschätzung seines Vaters bekommen hat über sein Verhalten. Und er glaubte es. Außerdem sei es ganz natürlich, ganz angenehm gewesen, dass, wenn es gerade um praktische Dinge ging, um was zu bearbeiten, nie etwas von ihm verlangt wurde, weil er hatte ja zwei linke Hände. Ich bin da raus, hat er mir gesagt. Ich kann das nicht. Lass lieber die anderen machen. Und diese bequeme Rolle konnte er sich bis ins hohe Alter sehr gut einfinden. Das ist sehr gut gewohnt. Und weil er dachte, er sei sehr ungeschickt, hat die heimwerklichen Arbeiten nachher seine Frau übernommen. Und wenn sie gerade die Bilder oder der Gardinen aufgehängt hatte, weil er das ja nicht konnte, hielt er ganz stolz die Leiter. Und zu Weihnachten hat er ihr dann einen ledernen Handwerksgürtel geschenkt. Und sie war so gerührt davon, dass er sich überwinden konnte, zu einem Baumarkt zu fahren und dieses Ding zu kaufen. Und jetzt schnallte sich diesen Gürtel immer um den Bauch und hat ihre ganzen Werkzeuge drin. Und endlich muss er nicht mehr nach dem Werkzeug greifen und ihr das reichen, sondern muss jetzt nur noch die Leiter halten. Ich glaube, dass viele dieser Selbstdiagnosen, die er sich ja, weil irgendjemand das eingeredet hat, ganz schnell zu den selbsterfüllenden Prophezeiungen werden können. Wenn wir uns das irgendwie mal akzeptieren und wenn es jemand sagt, das bist du und wir akzeptieren das so, das Negatives, dann werden wir uns später auch so verhalten. Wenn uns jemand sagt, das kannst du nicht, dann werden wir sagen, wenn wir es akzeptieren, werden wir sagen, okay, dann ich kann das auch nicht. Dann werden wir es auch so verhalten, dann werden wir es nicht so machen, ohne es jemals richtig ausprobiert zu haben. Aber ich sage euch, selbst der sprachlich Unbegabteste kann Englisch oder Spanisch lernen. Und jeder von uns hat es irgendwie durch Mathe geschafft. Irgendwie hat es geklappt. Selbst ich, der ich der Mathe unfähigste bin vielleicht. Ja? Aber man schafft es, wenn man es rangeht. Und ich glaube, man kann es auch schaffen. Und wenn man sich aber das so einredet, dann denkt man, dass man noch so ist. Deswegen lasst uns da nicht in dieses Fahrwasser geraten. Ich möchte die Geschichte von den Israeliten noch zu Ende erzählen und noch zwei kleine Texte bringen. In 4. Mose Kapitel 14, Vers 20 wird dann Folgendes gesagt. Dann kommt Gott ins Spiel und er sagt, ich habe vergeben nach meinem Wort. Jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und mein Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Da kommt Gott ins Spiel und sagt, er war vorher schon wütend und hat gesagt, warum? Was muss ich denn noch tun? Und Moses setzt sich ein und er sagt, okay, ich vergebe euch. Aber ich merke, dass euch in euren Köpfen es noch nicht Klick gemacht hat. Denn ihr habt gesehen, wie ich euch aus Ägypten befreit habe. Ihr habt gesehen, was für Wunder ich getan habe. Und immer wieder habt ihr mich geprüft und ich habe euch gezeigt, dass ich der Starke bin. Was muss ich noch tun? um euch zu überzeugen, dass wir gemeinsam dieses Land einnehmen können. Was muss ich noch tun? Ich könnte es locker mit euch einnehmen, aber ich merke, dass in euren Köpfen noch nicht was los ist. Deswegen möchte ich, dass ihr da nicht reinkommt. Es klappt nicht. Euer Denken versperrt euch den Weg. Nicht die Herausforderung, nicht der große, der Riese, nicht die großen Feinde, nicht die versperren euch den Weg, sondern euer Denken, euer Kopf. Geht nochmal 40 Jahre, macht nochmal eine Wandertour, 40 Jahre lang, dann seid ihr bereit. Warte, lasst uns nicht diese 40 Jahre lang warten. Das müssen wir nicht. Wir müssen keine 40 Jahre denken, warten, um uns umzudenken. Es bleibt nämlich nicht viel Zeit. Fang an zu denken wie Kaleb und Josua, damit ihr diese Segnungen voll empfangen könnt. Mach das jedoch nicht ohne Gott. Verlass dich nicht auf dich selbst, sonst wird es dir ergehen wie dem Volk Israel. Denn es war so, dass sie das gehört haben und gemerkt haben, okay, jetzt wird es doch eng, jetzt kommen wir doch nicht rein, dann machen wir es schnell selber. Und sie stiegen doch wieder auf den Berg hinauf und wollten gegen ihre Feinde kämpfen. Und was passiert, lesen wir im Vers 39, um das abzuschließen. Es steht Folgendes. Und als Mose diese Worte zu allen Söhnen in Israel redete, trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf, um die Höhe des Gebirges hinaufzugehen und sagten, hier sind wir und wir wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Aber Mose sagte, warum denn übertretet ihr den Befehl des Herrn schon wieder? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch von den Nachfolgern des Herrn abgewichen habt. Wird der Herr nicht mit euch sein? Doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen, aber die Lade des Bundes und des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jedem Gebirge wohnten, herab und schlugen und versprengten sie bis nach Horma. Versucht es nicht so. Versucht es nicht so zu sagen, okay, jetzt versuche ich es doch irgendwie. Jetzt mache ich die Ärmel hoch und jetzt mache ich es. Jetzt versuche ich es wieder selber. Gott zeigt uns, dass dieser Weg, dieser Kampf gegen unsere Feinde, gegen das, was in unserem Kopf so schwirrt, das nur mit ihm gelingen kann. Wir brauchen ihn, nicht uns selber. Wir können morgen wieder aufstehen und sagen, ja, das, was Paul gesagt hat, das stimmt, ich versuch's mal. Nein, wir brauchen Jesus Christus. Deswegen brauchen wir diese Zeit, wo wir auf die Knie gehen und vor ihm sagen, Herr, das sind meine Feinde. Das macht mir gerade Angst. Das sind meine Herausforderungen. Das schwirrt mir gerade in meinen Kopf. Das lässt mich gerade nicht schlafen. Herr, bitte, kämpfe du mit mir. Ich brauche dich in meiner Mitte. Schenke du mir zuallererst Frieden in meinem Herzen, damit ich diese Dinge angehen kann. Wir brauchen Gott in unserer Mitte. Wir brauchen ihn. Ich hoffe, du gehst heute mit anderen Gedanken hinaus aus diesem Gottesdienst. Mit Gedanken des Friedens. Mit Gedanken der Erlösung. Gedanken darüber, dass du wertvoll bist und dass Gott dich nach Hause bringen möchte. Denn die Gedanken, die du in dir hast, die werden zu deiner Realität. Die werden dein Handeln beeinflussen. Wenn du weißt, dass du von Jesus Christus geliebt bist und wertvoll erachtet bist und dir das bewusst machst, dann wirst du auch so handeln, auch deinem Nächsten gegenüber. Und es wird Realität. Ich bin mir sicher, dass Gott dich segnen will auf dem Weg, den du gerade gehst. Und dass am Ende dieses Weges dieser weiße Stein wartet mit der Geschichte zwischen dir und deinem Vater. Hab keine Angst bei all den Herausforderungen, die so kommen. Hab keine Angst davor. Denn das, was sich Gott vornimmt, das wird er auch durchziehen. Und er hat sich vorgenommen, dich nach Hause zu bringen. Durch all die Feinde, durch all die Herausforderungen, die so auf dich warten. Und das kann gelingen, wenn du deine Hand in seine legst und zusammen mit ihm gehst. Amen.